Mr. President,
Дамы и господа,
ladies and gentlemen, товарищи, comrades,
через несколько минут,
in a few moments,
нам с президентом Соединенных Штатов,
the President of the United States and I will put our signatures under the treaty on the reduction of strategic offensive arms. This completes many years of efforts that required hard work and patience on the part of government leaders, diplomats, and military officials.
Gorbatschow wendet sich den kommenden Aufgaben zu.
Our next goal is to make full use of this breakthrough to make disarmament an irreversible process, so as we give credit to what has been achieved, let us express our appreciation to those who have contributed to this treaty, their talent and their intellectual and nervous resources, and let us get down to work again for the sake of our own and global security. Mr. President, we can congratulate each other. We can congratulate the Soviet and American people and the world community on the conclusion of this agreement. Thank you.
US-Präsident George Bush erinnert an die mühevolle Erarbeitung des 700-Seiten-Dokuments.
Thank you, Mr. President. And to President Gorbachev and members of the Soviet government and all the honored guests here, may I salute you. The treaty that we signed today is a most complicated one, the most complicated of contracts governing the most serious of concerns. Its 700 pages stand as a monument to several generations of U.S. and Soviet negotiators, to their tireless efforts to carve out common ground from a thicket of contentious issues. And it represents a major step forward for our mutual security and the cause of world peace.
Vor dem feierlichen Akt im Kreml hat George Bush am 29. Juli in Kiew versucht, Gorbatschow mit einer Rede vor dem obersten Sowjet der Ukraine bei der Verwirklichung seiner Pläne für eine erneuerte Union zu unterstützen.
Aber die Republiken gehen ihre eigenen Wege. Russland und Litauen schließen am selben Tag einen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung ihrer Souveränität.
Die Chancen für Gorbatschows Unionsvertrag sinken von Tag zu Tag. Am 20. August wollen die Präsidenten der Republiken erneut mit ihm über dieses Thema beraten. Aber dazu wird es nicht mehr kommen.
Das Ringen um eine erneuerte Sowjetunion und das Morden zwischen den Völkern Jugoslawiens treten mit einem Schlage in den Hintergrund. Neue Schlagzeilen beherrschen Nachrichtensendungen und die Titelseiten der Zeitungen.
19. August 1991, 6.18 Uhr, Moskauer Zeit. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldet, Vizepräsident Gennadi Janajew hat die Amtsgeschäfte von Michail Gorbatschow übernommen. Es werden gesundheitliche Gründe genannt. Über Teile der Sowjetunion wird der Ausnahmezustand verhängt. Radio Moskau kommentiert, die Sowjetunion sei unregierbar geworden.
Während gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge auf das Zentrum von Moskau zurollen, meldet TASS um 7.15 Uhr, alle Staatsgewalt ist einem staatlichen Notstandskomitee übertragen worden.
Eine Sprecherin des russischen Parlaments spricht aus, was alle denken. Das ist ein Staatsstreich.
Es ist bedrückende Wirklichkeit geworden, was Eduard Schewardnadze am 20. Dezember 1990 bei seinem Rücktritt als drohendes Unheil angekündigt hatte.
11.41 Uhr. Das Notstandskomitee gibt sein erstes Dekret heraus. Demonstrationsverbot, Ausgangssperre, hartes Vorgehen gegen die Presse, lauten die Ankündigungen.
Außer Gennadi Janajew gehören dem Notstandskomitee an
KGB-Chef Wladimir Kryuchkov, Ministerpräsident Pavlov, Innenminister Pugo, Verteidigungsminister Marschall Jasow.
Insgesamt hat das Komitee 8 Mitglieder.
Und einen mutigen Gegenspieler, Boris Jelzin. Boris Jelzin sagt im Weißen Haus, dem Gebäude des russischen Parlaments, es handle sich um einen rechtsgerichteten Staatsstreich. Er verurteilt die Entmachtung Gorbatschows und er ruft zum Generalstreik auf. Eine Panzerkompanie fährt vor dem russischen Parlamentsgebäude auf. Immer größere Menschenmassen versammeln sich vor dem Weißen Haus, schwenken russische Fahnen, demonstrieren für Jelzin und beschwören die Panzersoldaten, nicht auf das Volk zu schießen.
Jelzin klettert auf einen Panzer und ruft die Menge zum passiven Widerstand auf.
17 Uhr, Moskauer Zeit. Boris Jelzin übernimmt die Kontrolle über das Territorium Russlands, während Janajew und sein Komitee noch versuchen, den Ausnahmezustand durchzusetzen. Dem Westen signalisieren die Putschisten, dass sie an den demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen festhalten werden. Der deutschsprachige Dienst von Radio Moskau verbreitet ihre Botschaften.